Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Isabel Klein, schön, dass Sie dabei sind. Diskette, Klapphandy oder Videokassette. Die kennen die meisten Kinder und Jugendliche heutzutage, wenn überhaupt noch, aus Filmen oder nostalgischen Erzählungen ihrer Eltern. Ihr Medienalltag sieht anders aus. Smartphone, soziale Medien und Spiele-Apps. Und die bieten nicht nur viele tolle neue Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche, sondern natürlich auch Gefahren. Die sollen unter anderem durch das Jugendschutzgesetz minimiert werden. Das Problem ist allerdings, das aktuelle Gesetz ist noch aus einer Zeit des Klapphandys von 2002. Ein neues Jugendschutzgesetz soll also her. Ein Gesetzentwurf wurde schon im Bundeskabinett verabschiedet. Wie der zu bewerten ist und wie der Medienalltag in Familien aussieht, das ist heute Thema bei uns hier in Medias Res. Zunächst aber schauen wir über den Atlantik. In den USA müssen heute Mark Zuckerberg und Jack Dorsey vor dem US-Senat aussagen, also die Chefs von Facebook und Twitter. Es geht um den Umgang der beiden Netzwerke mit der US-Präsidentschaftswahl. Rund um die Wahl waren dort viele Posts gesperrt oder als falsch markiert worden, darunter zahlreiche Aussagen von US-Präsident Donald Trump. Bei vielen Trump-Anhängern, Konservativen und Republikanern hat das zu ziemlich viel Frust geführt. Sie suchen derweil neue Wege, über die sie ihre Thesen, wie sie sagen, unzensiert verbreiten können. Sinje Stattlich über diese alternativen sozialen Netzwerke.
Moderatorin Maria Bartiromo verkündete vergangene Woche auf ihrem Sender Fox News begeistert, das soziale Netzwerk Parler sei nach der Wahl an die Spitze der App-Stores vorgerückt. Sie selbst habe auch schon einen Account dort und werde sich die Zensur bei Twitter nicht länger gefallen lassen.
I will no longer accept the censorship that is happening on Twitter and I will be leaving soon and going to
Es folgte ein Interview mit Parler-Gründer John Mates, der den Erfolg seines Netzwerkes erklären durfte. Er biete eben freie Meinungsäußerung. Und dazu zählt Mates auch Falschinformationen. So verbreitet sich bei Parler ungehindert der Post von Trumps Wahlkampfteam, der Präsident habe den Bundesstaat Pennsylvania gewonnen. Mates sagte dazu auf Nachfrage des Fernsehsenders Cheddar, noch gibt es dort keine offizielle Entscheidung und es gibt einen Rechtsstreit. Natürlich darf der Präsident seine Meinung haben. Es wäre falsch, so eine Aussage zu löschen. Lasst doch die User selbst entscheiden, ob sie das glauben. Mitglieder der Facebook-Gruppe Stop the Steal hatten falsche Informationen darüber verbreitet, wie Joe Biden vermeintlich die Wahl gestohlen habe. Seitdem Facebook diese Gruppe mit ihren bis dahin 365.000 Mitgliedern gelöscht hat, treffen sich Trump-Unterstützer verstärkt bei Netzwerken wie Parler, dem als Anti-Facebook beworbenen MeWe, und bei Gab, das auch als Sammelbecken für Neonazis gilt. Es ist nicht das erste Mal, dass solche alternativen Netzwerke versuchen, den Silicon Valley-Giganten Konkurrenz zu machen. Wenn sie überhaupt eine Chance haben, dann vielleicht jetzt, meint Jeremy Blackburn, Computerwissenschaftler von der Binghamton University. Momentan wechseln sogar bekannte Politiker wie der Republikaner Newt Gingrich zu Parler. Facebook und Twitter machen jetzt ernst und wenn ihre neuen Regelungen genügend User abschrecken, könnte das eine Chance für diese alternativen Netzwerke sein, sich mehr im Mainstream zu verankern. In der Vergangenheit haben sie das nicht geschafft, aber jetzt gerade haben sie einige prominente Unterstützer. Dazu zählen Republikaner wie der Senator Ted Cruz, Fox News-Persönlichkeiten wie Sean Hannity oder Trump-Unterstützer wie seine Söhne Eric und Donald Jr. Adam Chiara, Kommunikationswissenschaftler an der Hartford University, glaubt trotzdem nicht, dass alternative Netzwerke Facebook oder Twitter wirklich gefährlich werden können. Die Herausforderung ist, dass sie sich an eine sehr spezielle Zielgruppe richten. Ab einem bestimmten Punkt können sie einfach nicht mehr weiter wachsen. Twitter hat 187 Millionen User täglich, Facebook hat 1,8 Milliarden. Sie stellen damit Netzwerke wie Parler komplett in den Schatten. Deswegen bin ich skeptisch, dass es wirklich eine Massenbewegung hin zu den alternativen Netzwerken geben wird. Doch auch wenn es keine Massenbewegung gibt, bergen diese oft fast komplett unmoderierten Plattformen Gefahren, sagt Jeremy Blackburn, der zu Online-Extremismus forscht.
We did a recent study that indicates
Wir haben gerade eine Studie gemacht, die gezeigt hat, wenn man diese gefährlichen Gruppen von Facebook entfernt, dann hat das einen Effekt. Facebook wird sauberer. Aber diese Gruppen gehen dann eben zu alternativen Netzwerken. Vielleicht nicht alle Mitglieder, aber diejenigen, die das tun, radikalisieren sich noch mehr. Und das ist natürlich gefährlich. Und Kommunikationswissenschaftler Chiara betont, Falschinformationen seien und blieben ein grundlegendes Problem in den sozialen Netzwerken. Wir dürfen uns durch diese alternativen Plattformen nicht von dem Grundproblem ablenken lassen. Nur weil Facebook jetzt etwas genauer hinguckt und einige Gruppen löscht, bietet die Plattform ja trotzdem private Gruppen und Messenger, die nicht überwacht werden, wo Nutzer in einem geschützten Raum Falschinformationen verbreiten können. Auch die großen Mainstream-Plattformen haben das noch längst nicht gelöst.
Der US-Kommunikationswissenschaftler Adam Chiara in einem Beitrag von Sinje Stattlich über den Umgang verschiedener sozialer Netzwerke mit Falschinformationen. Wie TikTok und Instagram. Sie gehören zum Alltag von Kindern und Jugendlichen längst dazu. Und teilweise kennen sich die Jungen damit sogar weit besser aus als viele Eltern. Aber nicht nur die, auch die Gesetzgebung hinkt der Mediennutzung der jungen Generation hinterher. Die aktuellen Regelungen zum Jugendmedienschutz stammen nämlich aus dem Jahr 2002, also aus einer Zeit, in der es zum Beispiel Facebook noch gar nicht gab. Doch die Regelungen sollen, da will die Bundesregierung gleich durch die Wortwahl modern klingen, ein Update bekommen. Es ist Teil des neuen Jugendschutzgesetzes von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, das im Frühjahr kommenden Jahres in Kraft treten soll. Vorher müssen aber noch Bund und Länder zustimmen. Ann-Christine Pott hat sich die Neuerungen angeschaut und mit einer Familie aus Essen über ihre Mediennutzung gesprochen.
Jan Borsing ist 11 Jahre alt, spielt im Handballverein und hat seit etwa einem Jahr ein Smartphone. Das hat er zum Übergang in die weiterführende Schule bekommen. Eigentlich hat er sich das schon eher gewünscht.
In der Grundschule hatten auch immer mehr ein Handy und dann konnte man irgendwann nicht mehr mithalten. Und dann wollte ich auch schon gerne ein Handy haben. Mich hat daran gereizt, dass ich auch mit den anderen zum Beispiel schreiben wollte oder so. Oder auch zum Beispiel mit anderen Leuten spielen, das wollte ich dann auch.
Dass das Internet und soziale Medien schon in der Grundschule Thema sind, zeigt auch die aktuelle Bitkom-Studie. Etwa 40% der 6- bis 7-Jährigen nutzen zumindest gelegentlich das Internet. Demgegenüber steht das 18 Jahre alte Jugendschutzgesetz. WhatsApp oder TikTok gab es da noch nicht. Das neue Gesetz verpflichtet Anbieter wie diese in Zukunft zu Voreinstellungen. Sie sollen Kinder vor Cybermobbing, Hassrede oder sexueller Belästigung schützen. Das gilt aber vor allem für kommerzielle Plattformen. Hans-Eko Huppertz kritisiert das. Er ist Generalsekretär der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin.
Es sind ja Verbesserungen drin, aber in einigen Bereichen ist das Gesetz nicht weit genug gegangen. Da gibt es zum Beispiel den Hinweis, dass Programme, die von weniger als 1 Million Nutzer verwandt werden, gar nicht kontrolliert werden. Das verstehe ich überhaupt nicht.
Soziale Netzwerke wie TikTok oder Instagram benutzt Jan noch nicht. Er spielt vor allem Spiele, gerne auch online mit Freunden. Mit Cybermobbing ist er noch nicht in Berührung gekommen. Damit seine Eltern den Medienkonsum etwas kontrollieren können, haben sie eine Sperr-App installiert. Jan kann sein Handy nur 3 Stunden am Tag nutzen. Die App verhindert auch, dass er Spiele, die erst ab 12 oder 16 Jahren freigegeben sind, herunterladen kann.
Ich finde das jetzt nicht so cool, aber ich kann es auch schon verstehen. Es ist ja nicht umsonst eine Altersbeschränkung. Es sind halt auch Spiele, wo Waffen drin vorkommen oder so. Und dann verstehe ich das auch, warum ich das nicht spielen darf. Bei manchen Spielen ist mir das nicht so klar, aber bei vielen Spielen ist das schon sehr klar, dass es ab 12 oder so.
Richtig eindeutig sind die Alterskennzeichnungen auch für Eltern nicht. Deshalb testet Jans Vater Marc die Spiele vorher.
Und dann bin ich entweder der coole Vater, der mitgeguckt hat und auch gespielt hat. Und du spielst schon wieder und ich darf es nicht. Warum? Oder man sagt dann eben halt, ja okay, dann kann das nehmen. Also ich würde mich da jetzt von dieser Kennzeichnung auch nicht drangsalieren lassen. Ich bin immer noch erwachsen und kann auch selber Entscheidungen treffen, ob mein Kind das schon verpackt oder versteht oder nicht.
Ich denke, das ist auch von Kind zu Kind unterschiedlich. Manche Kinder haben Angst, sich, ich weiß nicht, 3-Fragezeichen-CDs anzuhören und würden halt mit solchen Spielen überfordert sein, sodass wir das tatsächlich individuell auch entscheiden.
Durch das neue Gesetz soll die Alterskennzeichnung von Filmen und Spielen einheitlicher werden. Bislang gab es da Unterschiede, je nachdem, ob der Inhalt von einem Datenträger oder aus dem Netz kommt. In Zukunft wird die Altersgrenze auch davon abhängig gemacht, ob ungeschützte Kommunikation, zum Beispiel durch Chats, möglich ist. Trotzdem sei am Ende nur die Altersgrenze, nicht die Begründung sichtbar. Hans-Iko Huppertz von der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin fordert deswegen einen Gamescore, also einen Nutri-Score für Spiele.
Und da sollte dann auch draufstehen, warum möglicherweise die Inhalte kindlich sind, aber die Art und Weise, wie sie dargeboten werden, suchterzeugend sind und dann ist es für Kinder nicht geeignet.
Diese Erfahrung haben Petra und Marc Borsing bei ihrem 14-jährigen Sohn gemacht. Er hatte keine Sperr-App.
Bei dem Großen war eher das Thema Fortnite. Also da hat man ganz klar gemerkt, dass er sich in dem Spiel verloren hat, einfach ja, die Welt drumherum vergessen hat.
Auch ein Grund, weshalb sich die Eltern bei ihrem jüngeren Sohn Jan für die App entschieden haben.
Ich glaube, bei dem zweiten hier haben wir uns besser gefunden, auch weil wir einfach diese App nutzen und die Diskussion einfach nicht mehr ist. Bei dem Großen war es mehr. Also das war für uns neu, auch die Situation und auch die Diskussion und noch 5 Minuten, also da wirklich den Schluss zu finden fürs Kind. Ich glaube, da sind wir reingewachsen so jetzt mit dem zweiten Kind.
Aber die App allein reicht nicht aus, findet Marc Borsing.
Da kann man so viele technische Mittel anwenden und Zeiten beschränken und alles, aber da flutschen dann trotzdem Sachen durch, die für das Kind nicht gut sind. Dann sollen sie zu einem kommen, das zeigen und dann kann man da irgendwas noch regeln. Dafür sind Eltern da.
Deswegen ist es der Familie vor allem wichtig, immer wieder über das Thema zu sprechen und sich gegenseitig zu vertrauen.
Wie klappt es mit dem Jugendmedienschutz? Ann-Christine Pott hat einen Blick in den Medienalltag einer Familie geworfen. Eltern und Kinder müssen Risiken bei der Mediennutzung kennen und wissen, was sie zum Beispiel beim Thema Cybermobbing tun können. Das meint Familienministerin Franziska Giffey. Sie ist für das neue Jugendschutzgesetz verantwortlich, das im Oktober vom Bundeskabinett beschlossen wurde. Vor allem aber sieht die SPD-Bundespolitikerin Plattformen in der Verantwortung, um Kinder und Jugendliche vor Risiken zu schützen. Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Medienjournalisten Tilman Gangloff gesprochen und ihn als erstes gefragt, welche Verantwortung die Plattformbetreiber denn durch das neue Gesetz tragen sollen.
Erstmal würde ich bei allem Respekt der Frau Ministerin widersprechen. Man kann einfach auch heutzutage im digitalen Zeitalter nicht alles auf Eltern abschieben, weil man damit einfach riskiert, dass in vielen Haushalten, in denen die Kinder in solchen Dingen fitter sind als die Eltern, dann eben auch die Kinder bestimmen, womit sie ihre Freizeit verbringen, ne? Weil Eltern einfach überfordert sind, keinen Durchblick haben und womöglich gar nicht wissen, welche Risiken im Internet auf Kinder lauern. Wir gehen ja immer, oder die meisten von uns, vom mündigen Bürger aus, der Tagesschau guckt und Zeitung liest und so weiter. Und auf viele Menschen trifft es einfach nicht zu. Deswegen halte ich es fast schon für unverantwortlich zu sagen, hier, ihr Eltern, ihr kümmert euch jetzt mal. Auf der anderen Seite gebe ich der Ministerin völlig recht, dieser Vorstoß, für den sie sich stark gemacht hat, der war ja, also überfällig trifft es kaum noch, weil das alte Gesetz, ich weiß gar nicht, wie alt es war.
18 Jahre.
Aber 18 Jahre, man muss sich mal vorstellen, dass da noch von bespielten Videokassetten die Rede ist und die Zahl der Haushalte, die dieses veraltete Medium tatsächlich noch nutzt, wird, glaube ich, verschwindend klein sein. Die Initiative der Ministerin zielt ja darauf ab, dass die Plattformen im Internet viel mehr Verantwortung zeigen müssen für die Inhalte, die sie anbieten. Und das finde ich völlig richtig, denn da muss unbedingt endlich mal was geschehen.
Sie sagen schon viel mehr Verantwortung für die Plattformbetreiber. Wie könnte das konkret aussehen?
Also meine Vorstellung wäre, dass wir uns in Deutschland anschauen, wie die Briten mit dem Thema umgehen. Da muss jeder Internetanbieter selbst dafür sorgen, dass auf seiner Plattform den Anforderungen des Jugendschutzes Genüge geleistet wird. Bei uns wird es ja, wenn das Gesetz in Kraft tritt, zum Beispiel die Einschränkung geben. Das hat ja Herr Huppertz eben in dem Beitrag auch sehr richtig angemerkt, dass die neuen Regelungen nur für Plattformen mit über 1 Million Nutzer gelten. Das kann ich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht nachvollziehen. Das hieß ja nur, weil da potenziell weniger Nutzer von betroffen sind, nehmen wir das eben in Kauf, dass die mit Inhalten konfrontiert werden, also Kinder und Jugendliche, die möglicherweise verstörende Wirkungen hinterlassen. Das ist ja absurd.
Wie relevant sind denn diese Plattformen mit weniger als 1 Million Nutzer, die dort der Generalsekretär der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin Huppertz anspricht?
Natürlich ist die Relevanz überschaubar, ne? Also gerade wenn man eine kleine Plattform mit dem Potenzial von Facebook, YouTube oder Instagram vergleicht. Aber das darf ja kein Kriterium sein, ne? Das ist also wie im Fußball, Abseits ist Abseits und das kann ich nicht nachvollziehen. Die Regelung sollte für alle gelten.
Sie haben gerade schon angesprochen, viele Eltern wissen gar nicht, was für Risiken im Internet lauern für ihre Kinder. Viele Eltern sind ja zum Beispiel auch gar nicht in den Apps aktiv, in denen ihre Kinder vielleicht sind, zum Beispiel TikTok. Wie alltagstauglich ist jetzt diese neue Gesetzgebung?
Das ist wie bei vielen diesen Dingen, die sich in der Theorie gut anhören und dann im Praxistest aber nicht bestehen. Meines Erachtens wird das Pferd auch von der völlig falschen Seite aufgezäumt. Jugendmedienschutz ist sehr, sehr wichtig, ganz ohne Frage. Also alleine die Tatsache, dass nicht alles verbreitet werden darf, was verbreitet werden kann, dass das verhindert wird, das steht außer Frage. Man wird aber trotzdem nie verhindern können, dass Kinder mit Inhalten konfrontiert werden, die für sie schädlich sein können, aus welchen Gründen auch immer. Das müssen ja gar nicht nur Bilder sein, die ihnen Albträume bereiten. Es geht ja auch um viele andere Dinge, auf die man im Internet treffen kann. Deswegen ist es mindestens genauso wichtig, dass man viel mehr Wert auf Medienpädagogik legt. Frau Giffey hat jetzt die Länder aufgefordert, mehr für politische Bildung zu tun, um Kinder auch gewissermaßen zu immunisieren gegen Verschwörungstheorien und gegen abstrusen populistischen Unfug, der im Internet verbreitet wird. Das ist genau der richtige Weg. Jetzt müssten die Schulen nur auch die nötigen Mittel bekommen. Und vielleicht ja auch, es muss ja kein eigenes Schulfach sein, aber dass auf jeden Fall im Lehrplan irgendetwas verankert wird, dass Kinder von vornherein eine gewisse Immunität bekommen, dass sie auch viel Medienkompetenz erlangen, dass sie früh lernen, was im Internet auf sie warten kann und dass sie einfach darauf vorbereitet werden.
Einschätzung des Medienjournalisten Tilman Gangloff. Mit ihm habe ich vor der Sendung über die Reform des Jugendschutzgesetzes gesprochen. Die Neuerungen sollen ab dem Frühjahr 2021 gelten. Vorher muss das Gesetz aber noch durch Bundestag und Bundesrat. Unter 3. So nennen es Journalistinnen und Journalisten, wenn sie Interessenvertreter treffen, davon aber nicht berichten dürfen. Solche Hintergrundgespräche gehören für sie zum täglichen Geschäft. Doch es gibt auch Kritik an dieser Praxis hinter verschlossenen Türen, allen voran vom Tagesspiegel-Journalisten Joost Müller-Neuhof. Er wollte Informationen über die Hintergrundrunden von Angela Merkel bekommen, hatte geklagt und nun vom Verwaltungsgericht Berlin Recht bekommen. Das Bundeskanzleramt muss ihm demnach Auskunft zu vertraulichen Gesprächen geben. Also mehr Transparenz für alle? Wohl kaum, meint unser Chefkorrespondent Stefan Dietjen in seinem Kommentar.
Auch das Bundesverfassungsgericht stand kürzlich erst in der Kritik, weil es seine Urteile einem Kreis von Fachjournalisten, den Mitgliedern der Karlsruher Justizpressekonferenz, bereits am Vorabend der Verkündung vertraulich zur Kenntnis gibt. Die Richter haben sich trotz der Kritik daran entschieden, an der Praxis festzuhalten, weil sie darin einen Beitrag zu einer gut informierten und sachlich fundierten Berichterstattung sehen. Das zeigt, dass der Ausgang der Auseinandersetzung noch offen ist. Im Kern geht es dabei nicht nur um rechtliche Normen, sondern auch um kulturelle Übereinkünfte. Wie eine Regierung mit Journalisten spricht, wie viel Aufwand sie zur Erklärung ihrer Politik betreibt, ob sie sich mit ihr freundlich gesinnten Medien verbündet, lässt sich mit staats- und verwaltungsrechtlichen Mitteln nur begrenzt bestimmen. Eine Regierung, die darauf abzielt, Transparenzvorschriften zu unterlaufen, minimiert die schriftliche Dokumentation ihres Handelns, verlagert Entscheidungsprozesse immer weiter in informelle Kanäle, vermeidet die Begegnung mit einer kritischen Öffentlichkeit. Auch das Verhältnis von Politik und Medien in Deutschland ist sowohl von rechtlichen Rahmenbedingungen als auch von kulturellen Übereinkünften geprägt. Dazu gehören Hintergrundgespräche, in denen Politiker mit Journalisten im Vertrauen darauf sprechen, dass das Gesagte nicht gleich am nächsten Morgen in der Zeitung steht. Das kann dazu dienen, Motive, Entscheidungsnöte, persönliche Dispositionen in der Politik verständlich zu machen. Das kann genauso zum Versuch benutzt werden, Journalisten auf falsche Fährten zu locken und Berichterstattung zu lenken. Zwischen beidem unterscheiden zu können, gehört zum Handwerkszeug eines professionellen und unabhängigen Journalismus. Wenn Journalisten es beherrschen, tragen Hintergrundgespräche zu einer fundierteren Information der Öffentlichkeit bei. Voraussetzung dafür aber ist ein Mindestmaß an Grundvertrauen zwischen allen Beteiligten. Wenn Politiker nicht mehr darauf vertrauen, sich auch Journalisten gegenüber jenseits von öffentlichen Statements und Interviews äußern zu können, wenn Journalisten und Politiker sich nur noch in einem Verhältnis der Feindschaft gegenüberstehen und Mediennutzer in Journalisten nur noch potenzielle Kumpane der Politik sehen, ist nicht eine rechtliche Ordnung, sondern eine gewachsene Kultur der demokratischen Öffentlichkeit gestört. Vertrauen und Misstrauen, Öffentlichkeit und geschützte Kommunikationsräume müssen in der Demokratie in einer Balance gehalten werden, die sich nicht einfach verordnen lässt. Sie muss kulturell hergestellt und stabilisiert werden. Eine rechtliche Verpflichtung der Regierung, alle Journalistenkontakte offen zu legen, wird dazu wenig beitragen. Sie wird zunächst nur dazu führen, dass die Regierung Hintergrundgespräche in der bisherigen Form schlicht nicht mehr führt. Das wird die Informationsflüsse aus dem Kanzleramt und Ministerien in die Medien nicht stoppen, sondern weiter in informelle und klandestine Kanäle verlagern. Der Zugang dazu wird begrenzter, selektiver und exklusiver sein als bisher. Der Versuch, vor Gerichten Transparenz zu erstreiten, wird in der politischen Praxis am Ende zu mehr Intransparenz führen.
Ein Kommentar von Stefan Dietchen.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Bernhard Weizenegger. Ich bin Redakteur der Günzburger Zeitung, eine Lokalausgabe der Augsburger Allgemeinen. Wir haben morgen die Schlagzeile Jäger, Spurensicherer und Tatortreiniger. Und es geht darum, dass die Kreisbehörde des Landratsamts sich für das mögliche Auftreten der afrikanischen Schweinepest wappnet. Dafür werden Bergehelfer ausgebildet, die im Fall veränderter Tiere diese Tiere orten, bergen, die Spuren sichern. Im Prinzip ist es die Arbeit wie ein Kriminalist vor Ort und das ist für die Jäger schon eine sehr interessante Tätigkeit. Und vor allem sehr wichtig, um die Ausbreitung der Seuche zu verhindern.
Bilder und Stereotype aus der Kolonialzeit. Haben wir die längst überwunden? Wo beginnt Rassismus in der Sprache? Und warum sind Redaktionen in Deutschland immer noch so wenig divers aufgestellt? Das sind Fragen, die wir uns in der aktuellen Folge unseres Medienpodcasts nach Redaktionsschluss stellen, mit einer Hörerin und dem Journalisten Malcolm Ohanwa. Nachzuhören auf allen gängigen Podcast-Plattformen in der DLF-Audiothek-App und unter www.deutschland.de/Medienpodcast. Und wenn Sie auch Anmerkungen zu Medienthemen haben, schreiben Sie uns gerne an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Medias Res geht an dieser Stelle zu Ende. Ich sage Tschüss, mein Name ist Isabel Klein. Danke fürs Zuhören.